Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Sexarbeit ist eines der Themen, über das viele eine Meinung haben, aber nur wenige wirklich zuhören. Zwischen politischen Debatten, moralischen Urteilen und medialen Klischees geht oft unter, worum es eigentlich geht. Reale Menschen, reale Arbeitsbedingungen und sehr unterschiedliche Lebensrealitäten. Heute spreche ich mit Anne Bonny, Sexarbeiterin, Aktivistin und politisch engagiert im Umfeld von Die Linke. Sie setzt sich für die Rechte von Sexarbeiterinnen ein und mischt sich aktiv in Debatten ein, die oft ohne die Betroffenen geführt werden. Wir sprechen über ihren persönlichen Weg, über Selbstbestimmung und Stigma und darüber, was sich politisch ändern müsste, damit die Situation für Sexarbeiterinnen wirklich verbessert. Schön, dass du da bist, Anne. Hi.
Hi, freut mich. Danke fürs Einladen.
Ja, vielen Dank, dass du da bist und wir fangen mal ganz vorne an. Wie bist du zur Sexarbeit gekommen und war das eine bewusste Entscheidung?
Ja, also ich war damals so 18, 19 Jahre alt, also so knapp 19 und habe damals neben meinem Fachabitur bei Burger King gearbeitet und habe damals 6,50 Euro die Stunde verdient, weil es gab noch keinen Mindestlohn. Und das war zu wenig Geld, um wirklich zu überleben.
Ja.
Und dann habe ich eine Anzeige in der Zeitung gesehen. Für ein Massagestudio.
Okay.
Und habe mich dann da mal vorgestellt und nach 3 Tagen Bedenkzeit habe ich dann die relativ pragmatische Entscheidung gefällt, in dem Massagestudio zu arbeiten, anstatt bei Burger King. Genau.
Okay, es war jetzt aber kein klassisches Massagestudio.
Nein.
So. Zwischen den Zeilen jetzt herausgehört.
Nein, da ging es um erotische Massagen und klar musste ich, ich habe dann da mal so einen Schnuppertermin gehabt, sag ich mal, durfte da mal zugucken und dann musste ich da schon mal 2-3 Tage drüber schlafen und mir überlegen, ob ich den Job machen will.
Ja.
Aber der Stundenlohn war da ums Mehrfache besser als bei Burger King. Also habe ich mich dafür entschieden.
Ja. Ja. Okay. Und wie war das so im Freundes-, Bekannten-, Verwandtenkreis? Also ich kann mir vorstellen, man geht mit diesem Job, glaube ich, nicht gerade hausieren, oder? Oder wie?
Nee,
wie
gar nicht. Also ich habe das niemandem erzählt.
Ja.
Ich habe es einfach niemandem erzählt.
Ja, ja. Das heißt, du hast dann noch.
Ich hatte mir.
Ja.
Ich habe tatsächlich über 10 Jahre niemandem erzählt, dass ich in der Sexarbeit bin.
Ja.
Ich habe das immer sehr, sehr für mich gehalten, also ich behalten. Ich habe das nicht mal einem Arzt erzählt oder sowas. Das war immer komplett abgeschlossen, nur für mich und oder nicht für mich, aber nur. Das habe ich. Ich habe ein komplettes Doppelleben geführt. Ich habe das nicht mit in mein, ich sag mal, Privatleben genommen.
Okay. Bestand mal so die Gefahr, dass einer deiner, heißt das Kunden, Klienten, ich weiß es nicht.
Kunden
genau. Kundinnen. Dass da mal ein bekanntes Gesicht dabei ist? Also das ist ja, glaube ich, der Worst Case, oder?
Ja, sicher, sowas hat man im Kopf oder überlegt, oh Gott, was wäre jetzt, Ben? Ja. Aber das ist mir nie passiert.
Ja, okay.
Dafür habe ich habe in Frankfurt angefangen zu arbeiten und habe dann in Berlin weitergearbeitet und das sind groß genug Städte.
Okay.
Dass sowas nicht passiert.
Ja, die Flucht in die Großstadt.
Oder nur mit wirklich ganz viel Pech, vielleicht.
Ja. Gab es da so einen Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, ich will nicht nur diese Arbeit machen, sondern auch öffentlich darüber sprechen und politisch aktiv werden? Wir spulen jetzt ein bisschen weiter vor, wie du vielleicht gemerkt hast.
Ja, der Zeitpunkt ist noch gar nicht so weit weg.
Okay, ja.
Also, ich habe 15 Jahre in der Sexarbeit Vollzeit gearbeitet und in der Zeit war ich so gut wie gar nicht geoutet. Das bedeutet, dass ich auch gar nicht die Möglichkeit dazu hatte, mich irgendwie an ein Mikrofon zu setzen, so wie jetzt hier in einem Podcast, über meine eigene Geschichte zu sprechen oder darüber, was mir wichtig wäre. Und geoutet bin ich schon seit einigen Jahren jetzt, aber Erst war ich nur bei meiner Familie geoutet durch ein Zwangsouting.
Okay.
Und dann habe ich, das habe ich leider nicht selbst entscheiden dürfen.
Ja.
Und dann habe ich mich mehr und mehr in meinem Umfeld geoutet, weil ich mich auch nie für meinen Beruf geschämt habe. Ich habe mich nie für die Sache geschämt oder so. Ich hatte eher Angst vor den Folgen, wenn es jemand weiß und herausfindet oder ich es erzähle. Mhm. Und ich habe das dann aber irgendwann für mich entschieden, dass eben mehr und mehr offen damit umzugehen. Und mittlerweile weiß es eigentlich so ziemlich jeder, mit dem ich zu tun habe. Und ich erzähle es auch spätestens beim zweiten Wein neuen Freunden.
Ja.
Und seit ich die Möglichkeit dazu habe, setze ich mich da jetzt eben auch politisch dafür ein. Gerade jetzt, wo die Debatte wieder so laut geführt wird, ist, glaube ich, jede Stimme, die für sich selbst sprechen und für die Branche, für die Bewegung sprechen kann und für die Menschen wichtig.
Ja.
Ja.
So, seit deinem Outing hat sich dein Freundeskreis verändert? Also gab es da einige, die gesagt haben, ich will damit nichts zu tun haben? Oder waren auch einige, die sagen, finde ich voll cool, dass du das machst und dass du so dazu stehst?
Also ich muss sagen, dadurch, dass ich dieses Doppelleben geführt habe, war mein Freundeskreis gar nicht mehr so groß.
Okay, verstehe.
Das Problem ist bei so einem Doppelleben, dass man ziemlich viel lügen muss.
Ja.
Und Lügen ist sehr anstrengend.
Ja.
Also so ein Doppelleben zu führen, ist massiv anstrengend.
Ja.
Und so ist es eher so gekommen, dass ich mich mehr und mehr zurückgezogen habe aus Privatleben. Ich hatte zum Beispiel, während ich nicht geoutet war, keinen Partner oder sehr enge Freunde oder so, weil ich natürlich nicht dauernd Dinge erfinden wollte, wo bin ich, was mache ich und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, habe ich mir einen wirklichen Freundeskreis auch erst aufgebaut, seit ich angefangen habe, mich zu outen. Das mag bei anderen Personen anders sein, aber für mich ist es auch so, wenn eine Person nicht von mir weiß, was ich beruflich mache oder so lange gemacht habe, dann habe ich auch gar nicht das Gefühl, dass die Personen mich richtig kennen können.
Ja.
So. Und so kann ich jetzt viel authentischer sein. Und ich glaube, dass Authentizität auch dazu gehört, wenn man wirkliche Freundschaften aufbauen will. Aber das Outing ist so massiv schwierig und hat so viele Folgen im Sozialleben, in struktureller Diskriminierung, die einem widerfährt, in Abwertung, die einem widerfährt. Viele Menschen, auch ich, habe beim Outing Gewalt erlebt, körperliche. Und das ist, deswegen kann ich jede Person verstehen, die sich nicht outet. Weil dieser Beruf, diese Art zu leben, einfach immer noch so sehr stigmatisiert ist.
Ja, also so Gesellschaftspolitik sprechen wir gleich auch noch drum. Darum geht es hier auch, das so ein bisschen nach vorne zu stellen. Aber wenn du nochmal zurück zu dir, wenn du nochmal an deine eigene Entwicklung denkst, hat sich dein Blick auf Sexarbeit über die Zeit verändert? Ich glaube, am Anfang war es auch schon ein bisschen komisch, da einzusteigen, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, sicher.
Ja.
Also für mich, ich muss sagen, also ich hatte ja vorher schon mal Sex und so. Und ich war auch, ich glaube, man hätte früher promiskuitiv gesagt oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ich bin halt auch schon so daten gegangen und so.
Ja.
Es war jetzt für mich nicht so ein großer Sprung in die Sexualität. Aber in diese Arbeit hinein. Aber natürlich war es ein großes Abenteuer.
Ja.
Und ich würde heute, wenn ich heute meinem jüngeren Ich, würde ich raten, sich mehr beraten zu lassen, was die Arbeit angeht und sich mehr Hilfe zu holen und die eigenen Rechte besser wahrzunehmen. Das geht aber eben nur, wenn man keine Angst hat, Beratung und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und das hat man, wenn man Angst hat, geoutet zu werden.
Ja. Okay, verstehe ich.
Genau.
Wenn jemand noch nie Berührungspunkte mit dem Thema hatte. Was wird über Sexarbeit am häufigsten falsch verstanden?
Also ich glaube, falsch verstanden ist nicht der richtige Ausdruck dafür. Mhm. Ich glaube, Sexarbeit wird sehr simplifiziert.
Ja.
Es ist immer so ein sehr polarisierendes Thema mit sehr polarisierenden Bildern, sehr fast populistischen Bildern, medienwirksamen Bildern. Und dadurch wird es eben auch sehr moralisiert. Und ich glaube auch deswegen, weil es eben um Sexualität geht und weil die Sexarbeit, Prostitution eben auch eine Branche ist, in der sehr, sehr viel prekäre Arbeit ist, in der auch teilweise sehr, sehr viele strukturelle Probleme zusammenfließen manchmal. Dadurch ist es natürlich ein sehr moralisiertes Thema. Und ich habe so manchmal das Gefühl, dass, nicht nur das Gefühl, das ist so, die meisten Menschen haben schon eine Meinung über das ganze Thema, bevor sie sich in irgendeiner Art und Weise tatsächlich darüber informiert haben. Mhm. Und die meisten Personen sind gar nicht wirklich aufgeklärt zu dem Thema, was auch okay ist. Mhm. Aber es ist ein derart komplexes Thema, dass man eigentlich sehr, dass man an für sich sehr, sehr differenziert betrachten muss. Und das machen die allerwenigsten.
Ja.
Das geht vielen Themen so in unserer Gesellschaft.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also fängt ja alle mal in einer Fußball-WM an oder der Ukraine-Krieg, jedes auf einmal, oder für einen Buckelwahl, ne? Da weiß auch einmal jeder, was diese Wahl braucht und was denn nötig ist. ist wirklich so. Ja, das ist, glaube ich, so ein Problem, dieses Überschriften-Catchen. Also jeder liest die Überschrift, ohne die Inhalte zu lesen. Ne? Also viele nehmen eine Überschrift mit und posaunen das überall rum und der hat das gesagt und das habe ich da gelesen, aber ohne sich um die Inhalte zu kümmern.
Total. Und es gibt halt immer sehr polarisierende Bilder, einmal über die Arbeit selbst und dann aber auch über die Menschen, die in der Arbeit sind. Man hat auf der einen Seite oft die sehr, sehr privilegierte Escort-Lady, die immer lustvoll 3000 Euro die Stunde im Ritz-Carlton verdient.
Ja.
Und auf der anderen Seite hat man dann eine Betroffene, eine von Gewalt und Zwang betroffene Person, die völlig entmündigt und völlig machtlos in den Sex gezwungen wird eigentlich. Ja, diese zwei Bilder, die existieren, aber das bildet nicht die große Masse an Sexarbeit und Prostitution ab. Ja. Hinter Sexarbeit stecken so, so viele verschiedene Lebensrealitäten, so viele verschiedene Formen von Arbeit, von Menschen. Wir haben eine super Diversität in der Sexarbeit. Und dann gibt es natürlich passend dazu auch die sehr, ich würde fast sagen, Parolen, die so ein bisschen Propaganda sind schon fast. Ne? Also wenn man dann so vereinfachte Sachen hat, wie zum Beispiel Frau Klöckner letztes Jahr, über die dann Deutschland sei der Puff Europas ausgerufen hat.
Ja.
Das kann man natürlich dann auch einfach glauben. Und wenn ich jetzt einfach noch nie mit dem Thema zu tun hätte und ich glaube, ich würde so hören, Sexarbeit, Prostitution, da kauft ein Mann eine Frau, das ist nicht feministisch, dann würde ich das vielleicht auch glauben. Mhm. Weil das ist ziemlich einfach zu glauben. Mhm. Das ist so, das hört man, denkt sich so, ja, stimmt.
Ja.
Ne? Das aber schon allein zu sagen, dass jemand einen Körper kauft oder jemand seinen Körper verkauft, massiv diskriminierend ist und dass das auch ganz, ganz viel unsichtbar macht, ganz viele Lebensrealitäten, aber auch wie sich so ein Feigenblatt über wirklich strukturelle Probleme legt, und man gar nicht über die Sachen wirklich sprechen kann, die Menschen wirklich helfen würden. Da kommen wir in den Debatten fast oft gar nicht richtig hin, weil immer nur über moralische Bilder gesprochen wird, die dann auch eben ganz, ganz viel unsichtbar machen und ganz, ganz viel ausblenden.
Ja, genau. Ja. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir beide hier sprechen, dass wir das Thema so ein bisschen sezieren und so ein bisschen die Feinheiten da so ein bisschen rausarbeiten und ganz, ganz wichtiges Thema. Du sprichst auch in deinen Videos von Selbstbestimmung. Das habe ich sehr oft bei dir gehört. Was bedeutet das für dich konkret in diesem Arbeitsalltag-Kontext? Was ist Selbstbestimmung?
Spreche ich so oft von Selbstbestimmung? Das ist eigentlich gar nicht so mein Take. Was ist Selbstbestimmung? Also Selbstbestimmung ist, wenn man die eigene Entscheidung für sich selbst treffen kann. Ich glaube, ich spreche oft von Mündigkeit und von, also ich denke, es ist schwer zu definieren oder schwer so auf den Punkt zu bringen. Selbstbestimmung ist eben, wenn ich die eigene Entscheidung über mein Leben und meine Aktionen haben kann, in meinem Kreis der Möglichkeiten. Und der Kreis der Möglichkeiten ist für jede Person eine andere. Aber nur weil deine Möglichkeiten vielleicht weniger sind als bei einer anderen Person, heißt das nicht, dass du unmündig bist oder vielleicht keine eigenen Entscheidungen treffen möchtest. Ich denke, jeder Mensch sollte immer, erwachsener Mensch, sollte immer eine eigene Entscheidung treffen dürfen über sein Leben und über das, was er tut. Ja.
Nochmal jetzt explizit zum Thema Sexarbeit. Was sind Dinge an diesem Job, die dir Energie geben und was sind Dinge, die eher belasten? Kannst du da mal so zwei Punkte raussuchen?
Also Energie gibt mir, also was das Gute an dem Job ist, das Geld. Und ziemlich jeder Lohnarbeit. Natürlich gibt es schöne Momente auch in der Sexarbeit. Das würde ich jetzt aber so gar nicht festmachen. Man hat nette Begegnungen, hat lustige Momente auch und so. Ne? Aber so hat man auch anstrengende Momente und teilweise auch sehr anstrengende Momente und da teilweise auch sehr unschöne Momente.
Okay.
Ja, und was ich finde aber, was am belastendsten ist, ist die Situation drumherum.
Das sind die Umstände, die auch politisch so gewollt sind. Da sprechen wir gleich auch noch drüber. Du hast ja bestimmt viele Kontakte in der Sexarbeit. Gibt es da Aspekte, die selbst da innerhalb der Szene noch zu wenig besprochen wird?
Kannst du das genauer fragen?
Also wenn du jetzt mit anderen Sexarbeitern sprichst und du merkst, wir müssen mal über das Thema hier mal sprechen, weil das ist unheimlich wichtig, dass wir das jetzt hier mal irgendwie besprechen. Sei es allgemeine Arbeit oder Arbeitsbedingungen oder so oder Rechte.
Ja, ich würde nicht sagen, dass das generell, ich würde, es kommt manchmal vor, dass ich mich mit Personen unterhalte und aber auch nicht jede Sexarbeiterin oder Person in der Prostitution muss eine große politische Ahnung haben oder Aktivistin sein. Ne? Ja. Also manchmal sind das auch einfach nur ganz normale Menschen mit anderen Hobbys. Oder nicht jede Sexarbeiterin hat den kompletten politischen Überblick. Keine Ahnung, ob ich den habe. Oder ist auch so tief in irgendeiner Debatte drin da. Ja. Ich finde, was ganz, ganz wichtig ist zu besprechen, ist auch das, ich glaube, um was man sich am meisten Sorgen machen muss und was am wichtigsten ist, sind die Menschen, die in prekärer Arbeit sind in der Sexarbeit. Menschen, die auf der Straße arbeiten oder eben einfach in prekären Lebenssituationen sind, die aus Armut arbeiten oder aus Beschaffungsgründen. Und ich glaube, das ist am allerwichtigsten. Besonders auch, also wir können natürlich auch über sexuelle Selbstbestimmung und das ist auch wichtig, und über darüber sprechen, dass Menschen einfach ihre eigenen Entscheidungen treffen dürfen sollten, auch im Kapitalismus. Ja. Aber wenn es politische Veränderungen gibt in diesem Bereich, dann trifft es am Ende immer die Personen, die jetzt schon am vulnerabelsten sind. Und ich glaube, das ist das, wo wir gerade auch als Linke genau hingucken müssen. Und es heißt ja immer, die Linke ist die ArbeiterInnenpartei. Und genauso wichtig. Und deswegen kämpfe ich auch für ArbeiterInnenrechte und besonders auch für strukturelle Veränderungen, was Armut, Migration Bleiberechte, Arbeitsrechte und Prävention angeht. Mhm. Ja.
Ja. Jetzt hast du ja einige Jahre an Erfahrung. Du kennst viele Leute in der Szene, du kennst dich da aus. Und oft wird auch das Bild von der Frau in der Sexarbeit herangezogen. Aber gibt es auch Männer oder kennst du Männer, die Sexarbeit verrichten und bist du auch mit denen in Austausch? Weil ich finde, das ist auch so eine Gruppe, da hört man ja gar nichts von.
Ja, tatsächlich. Also doch, also manchmal schon.
Okay.
Es gibt weniger Männer als Flinter in der Sexarbeit, würde ich sagen.
Okay.
Ich möchte den Diskurs nicht so binär führen, weil Sexarbeit an sich nicht so binär ist. Mhm. Also in der Sexarbeit sind auch sehr, sehr viele Transpersonen, non-binäre Personen, queere Personen. Mhm. Da sind auch viele Cis-Männer oder schwule Männer in der Sexarbeit. Mhm. Schwule Sexarbeit ist ein großes, großes Feld. Mhm. Besonders auch migrantische Männer sind in der Sexarbeit. Es sind viele migrantische Personen an sich in der Sexarbeit, viele Transpersonen, viele sind chronisch kranke Personen in der Sexarbeit, Personen, die eigentlich schon in Rente sind, sind in der Sexarbeit. Mhm. Man merkt, dass viele Personen in der Sexarbeit sind, weil sie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, auf dem generellen Arbeitsmarkt diskriminiert werden und vielleicht nicht so viele Alternativen haben. Mhm. Und das dann als eine pragmatische Lösung sehen und auch nehmen und so, um so ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und ihre ökonomische Situation zu verbessern. Mhm. Und deswegen ist, bin ab und zu so in Peer-to-Peer-Spaces, also von Sexarbeitenden für Sexarbeitende, wo wir uns treffen, wo wir uns austauschen können, wo wir so mal ein bisschen Community-Gefühl haben können auch. Ja. Und ich bin immer wieder so massiv überrascht, wie viele verschiedene Personen in der Sexarbeit sind. Ja. Also manchmal denke ich auch so, also selbst mit den vielen Jahren und mit allem, was ich schon gesehen habe, bin ich immer noch überrascht.
Ja.
So, und denke mir so, krass, von dir hätte ich es nicht gedacht.
Okay. Hättest du dir das damals auch so gewünscht, so einen offenen Umgang oder auch so eine Art Community? Weil du sagst gerade, du triffst ja auch mit anderen und so und wäre das für dich auch mal wünschenswert gewesen, wo du damals angefangen hast?
Total. Ich glaube, das hätte auch vieles einfacher gemacht für mich. Also, weil Einsamkeit ist nichts, was man einfach so wegsteckt. Hätte ich damals schon eine Art Community gehabt oder einen Freundeskreis oder Bezugspersonen, die ich so auch an mich rangelassen hätte oder so. Ich sage nicht, dass ich eventuell nicht die Möglichkeit dazu gehabt hätte oder so. Aber es war, ich hatte ja auch so mein Selbststigmata im Kopf. Mhm. Ne? Also ich bin ja auch in unserer Gesellschaft groß geworden und natürlich war das für mich immer so, ich mache das ja nur kurz. So, ich mache das nur jetzt, um Geld zu verdienen und danach mache ich irgendwann was Ordentliches oder was Richtiges. Als ich dann mit einer 10-jährigen Karriere zurückgeguckt habe und mir irgendwann eingestanden habe, Girl, du machst das eigentlich Vollzeit und das ist dein Beruf. So, ne? Irgendwie. Ja. Da war es dann vielleicht auch schon spät. Ich glaube, wäre ich damals schon offener damit umgegangen, wären mir auch viele Sachen, die ich vielleicht so mit mir selbst ausgetragen habe oder so und wäre mir mein Leben vielleicht leichter gefallen, manche Jahre.
Du bist ja auch auf Social Media sehr aktiv, machst sehr viele Videos, sehr viele Beiträge dazu. Und wenn jetzt eine junge Person zu dir kommt und sagt, hey, ich überlege, in die Sexarbeit einzusteigen, was würdest du ihr ehrlich raten?
Überleg's dir gut und dann geh vorher zu einer Beratung. Und triff dich mit Leuten, die es machen wollen. Mhm. Ich denke nicht, dass es Sinn macht, Menschen irgendwie davon abzuraten oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass egal, was man Menschen sagt, sie machen am Ende das, was sie wollen.
Okay.
Oder das, was sie für richtig finden oder das, was sie für spannend finden oder für einen guten Weg. Ja. Und deswegen denke ich, dass es da ganz wichtig ist, eben präventiv zu sein. Mhm. Ja, Also angefangen von, ey, wenn du arbeiten willst, dann musst du dich steuerlich anmelden. Oder wenn du, sonst ist es strafbar. Ja, oder wenn du, oder dass du, dass man sagt, so, hey, geh vorher zu einer Escort-Sprechstunde oder geh vorher zu einem Peer-to-Peer-Space, wo du mal mit Menschen sprechen kannst, die den Beruf schon länger machen. Mhm. Was sind so die kleinen Kniffe, Tricks? Wie kannst du, oder wie machst du gutes Marketing, ja? Oder wie suchst du KundInnen gut aus? Mhm. Welche Räume sind sicher zu arbeiten und welche, wo kannst du dich vielleicht besser schützen oder einfach Erfahrungsaustausch. Ja, finde ich dann total wichtig. Mhm. Und auch das hat mir persönlich gefehlt und ich hätte vielleicht einige Fehler oder Fettnäpfchen oder Situationen in meinem Leben so nicht gehabt, hätte ich da vorher einen Austausch gehabt und Menschen, die so aus ihrer Erfahrung für mich berichtet hätten.
Ja. Okay. Du bist ja mittlerweile auch politisch sehr aktiv. Was war für dich der Moment, wo du gemerkt hast, ich will mich auch politisch hier einmischen, da muss ich was ändern, das muss irgendeinen Auslöser gehabt haben?
Naja, also ich war schon, bevor ich auch komplett fertig geoutet war, wollte ich gerade sagen, aber komplett so geoutet war, dass ich mich das jetzt auch traue, also das war ja auch ein Weg, war ich auch schon aktivistisch aktiv, beziehungsweise habe viel mit Personen ohne Obdach gearbeitet oder mit geflüchteten Personen mit geflüchteten Status. Also das war schon immer wichtig für mich, sage ich mal. Mhm. Und auch wenn ich da nicht so negativ drin steckte, wie jetzt hier in der Debatte.
Ja.
Ich habe dann auch erst in anderen queer-feministischen Organisationen versucht, Fuß zu fassen. Aber auch da ist mir immer Diskriminierung begegnet, Unverständnis, sehr, sehr, sehr viele Diskussionen. Teilweise, ich muss mich als sexarbeitende Person oder als Person mit dem Thema, ist es egal, in welchen neuen Raum man kommt. Man muss sich immer erklären, ob das freundlich gemeint ist oder ob das abfällig ist, diskriminierend oder ausschließend, es ist immer eine extra Frage wert. Und man bekommt oft Fragen gestellt, die manchmal gar nicht böse gemeint sind, aber wo du dir denkst, so, würdest du das jemand anderen mit einem anderen Beruf fragen?
Ja.
Und ich verstehe es auch, weil es ja auch irgendwie so ein Tabuthema ist, weil es so eben so eine polarisierende Debatte ist, weil man so viele komische, also so viele sehr polarisierende Bilder kennt, auch Horrorbilder kennt, vermehrt. Ne?
Ja.
Und ich verstehe es schon, aber unangenehm ist es doch manchmal. Mhm. Anstrengend ist es manchmal und so überlege ich mir auch heute noch manchmal, wenn ich in irgendeinen neuen Raum oder in einen feministischen Space komme, so, sage ich das jetzt oder bringe ich das jetzt gleich auf den Tisch, wann sage ich so, ne, kriege ich dann Ablehnung, werde ich als Opfer hingestellt, werde ich gleich entmündigt mit ein paar Fragen oder so, ne, irgendwie wird meine Wahrnehmung in Frage gestellt, alle solche Sachen, oder gibt es eine riesige Diskussion über das Thema. Oft erlebe ich auch gute Sachen, ne, aber dann habe ich irgendwie so für mich beschlossen, dass das eben, das ist auch das, mit dem ich mich am besten auskenne, das ist das, was ich mein Leben lang mache.
Ja.
Ich muss sagen, ich finde das, was Sexarbeitenden widerfährt, was Menschen in der Prostitution widerfährt, politisch sehr, sehr schlimm und massiv diskriminierend und einfach unfair. Und deswegen ist es auch eine Herzensangelegenheit, mich dafür einzusetzen.
Ja. Bei meiner Recherche ist mir ein Begriff immer wieder aufgefallen, das nordische Modell. Ich bin jetzt nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Das können viele bestätigen. Aber kannst du mir erklären, was das ist? Ich habe mal so ein paar PDFs durchgelesen, aber ich kann das nicht so richtig greifen. Einfach für mich und für meine Hörer. Was ist das nordische Modell?
Also im Moment, ich fange mal kurz mit der Ist-Situation an.
Okay, ja genau, super.
Ist, einfacher kurz zu erklären. Ja. Also im Moment leben wir in der Sexarbeit, Prostitution leben wir in einer Legalisierung. Mhm. Wir haben das Prostituiertenschutzgesetz, das ist 2017 eingeführt worden. Und das ist ein dicker Gesetzestext mit einer noch längeren Evaluation.
Ja.
Die kam 2025 raus. Mhm. Eine Evaluation schaut, wie gut ist das Gesetz, muss es angepasst werden und so weiter. Und dann, als die CDU jetzt an die Macht wieder kam, wurde dann von der CDU jetzt anstatt der Legalisierung, also dem Prostituiertenschutzgesetz, die Teilkriminalisierung, das schwedische oder auch nordische Modell gefordert.
Okay.
Unter der Legalisierung, also die Legalisierung ist eine sehr, sehr starke staatliche Regulierung. Also manchmal macht es in den Medien so den Anschein, als wäre Sexarbeit, Prostitution, da wäre so alles erlaubt und es ist so Sodom und Gomorra. Ja, ja. Jeder kann irgendwie machen, was er will. Das ist gar nicht so. Mhm. Wie viele Sachen in Deutschland ist auch die Sexarbeit und Prostitution massiv reguliert. Mhm. Ja, also wir haben mit einer der krassesten Regulationen in Europa, wenn es um Sexarbeit geht. Mhm. So viele Regeln, so viel strafrechtliche Sondergesetze, Schutzsondergesetze, so viele Pflichten für Sexarbeitende und also besonders für Sexarbeitende in diesem Prostituierten-Schutzgesetz. Und die Teilkriminalisierung wäre dann die sogenannte Kundinnenkriminalisierung. Da ist in der Theorie nur der, ist der Kauf, die Bezahlung, die Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen kriminalisiert. In der Theorie sagt man, seien aber die ArbeiterInnen entkriminalisiert und würden nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Und es sieht vor, dass für alle Personen, die dann von heute auf morgen ihren Arbeitsplatz verlieren würden, Ausstiegs-, Umstiegs-, Finanzierungsmöglichkeiten, finanzielle Unterstützung vorgesehen ist. Man kann sich ja jetzt schon mal überlegen, ob die CDU sowas tatsächlich umsetzen würde, ja, also in Zeiten, in denen sogar in denen auf den Ärmsten der Armen rumgehackt wird, in denen Bürgergeld, Grundsicherung, sowas schon in Frage steht, in denen Menschen mit Behinderung Geld gestrichen kriegen, in denen alles Mögliche gekürzt wird, sollen dann so viele Menschen die notwendige finanzielle Unterstützung bekommen und nicht mehr in der Sexarbeit arbeiten oder in der Prostitution arbeiten zu müssen. Und es sieht natürlich auch die Entstigmatisierung vor.
Ja.
Das ist die Theorie.
Okay.
Jetzt gibt es das hört sich ja auch erstmal ganz progressiv an, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Aber so, beziehungsweise nach einer einigermaßen okayen Lösung, weil den ArbeiterInnen soll es ja gut gehen dabei. Ne?
Ja.
Aber wir haben also das schwedische, ich sage gern schwedisches Modell, weil nicht alle nordischen Länder haben dieses Modell. Das nordische Modell, das hört sich immer so groß an.
Ja.
Wir haben das Modell in Schweden, in Norwegen, in Irland, in Frankreich, und ich habe es selbst dann vergessen, in Kanada auch.
Okay.
Ja. Und in Schweden haben wir es schon seit 1999, in Frankreich seit 2013.
Mhm.
Und wir haben deswegen sehr, sehr gute Langzeit-Metastudien darüber und auch Evaluationen dieser einzelnen Länder zu ihren Gesetzen und können sehen, was passiert denn wirklich unter dem schwedischen aka nordischen Modell.
Ja.
Und das Problem ist, dass es nicht funktioniert. Und dass es eben auch sehr, sehr diskriminierend ist, was da passiert. Und dass es den Sexarbeitenden besonders schlecht geht und den Menschen in der Prostitution besonders schlecht geht. Ich versuche es jetzt mal kurz zu machen.
Ja.
In der Realität ist es so, dass es in den jeweiligen Ländern noch genauso viel Sexarbeit und Prostitution gibt wie vorher. Dass die Sexarbeit und Prostitution jetzt aber nicht mehr in sicheren Gegenden oder offiziell ausgeführt werden kann. Und deswegen verschiebt es sich ins Geheime und ins Gefährlichere. Die Gewalt und die Unsicherheit von Sexarbeitenden in den jeweiligen Ländern ist enorm gestiegen. Und das Problem ist, das Modell kriminalisiert nicht nur BetreiberInnen oder KundInnen, sondern auch Profiteure und UnterstützerInnen der Sexarbeit und Prostitution. Das klingt auch erstmal gut, da denkt man, ah ja, da darf der Prostituierten niemand mehr das Geld abnehmen oder ihr zu viel Geld abnehmen oder oder sich daran an der Arbeit profitieren und so. Aber in der Realität sieht es so aus, dass dein komplettes Umfeld kriminalisiert wird. Also zum Beispiel deine Partnerin, mit der du zusammen Miete zahlst, zusammen mit deinem Sexarbeitsgeld, ist dann eine Profiteurin der Prostitution und kriminalisiert.
Okay.
Der Taxifahrer, der dich zur Arbeit fährt, kriminalisiert als Unterstützerin. Dein erwachsenes Kind, das vielleicht noch mit dir unter einem Dach wohnt, dem du die Miete zahlst, ist jetzt kriminalisiert als Profiteur der Prostitution. Wenn SexarbeiterInnen zusammenarbeiten, was eine der sichersten Arbeitsformen ist, wenn sich 2-3 SexarbeiterInnen zusammen eine Wohnung nehmen und unter ihren eigenen Konditionen in sogenannten Wohnungsbordellen gemeinsam arbeiten und sich gegenseitig schützen, sind sie jetzt, das ist nicht mehr erlaubt, sie sind jetzt gegenseitig der Zuhälterei angezeigt unter dem schwedischen Modell.
Ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, viele Flinter kennen das, wenn man ein Blind Date hat, auch wenn das jetzt über irgendeine komische App ist oder irgendwie so, ohne da Sexarbeit zu haben, sondern einfach nur ein Date hat, dann schickt man gerne mal jemandem den Standort zur Sicherheit. Dann schicke ich meiner besten Freundin einen Standort und sage, guck mal, ich bin mit dem und dem Typen, bin ich heute hier in der Bar, wenn ich mich nachher nicht melde, dann guck mal bitte nach. Wenn ich das jetzt als Sexarbeiterin unterm nordischen Modell mache, ist die Person, die mich covert, sozusagen, also die weiß, wo ich bin, die weiß, mit wem ich wo bin, der Zuhälterei angezeigt. Das heißt, man nimmt den Sexarbeitenden jede sichere Art zu arbeiten und man isoliert sie im Endeffekt komplett aus ihrem sozialen Umfeld. Im Endeffekt, wenn du eine Person liebst oder der vertraust oder es eine Freundin von dir ist, die Personen, die dir am meisten Sicherheit geben können, denen kannst du das nicht mehr erzählen, weil du die Personen gefährden würdest. Was das Modell tatsächlich ist, ist ein strafrechtliches Polizeimodell. Es sieht vor, ganz, ganz viel mehr Geld in Polizei und Zoll zu stecken und es wird in den jeweiligen Ländern besonders zur Migrationskontrolle eingesetzt. Dafür ist es gut und deswegen fordert es auch die CDU. Wenn man nämlich denkt, dass Migration und prekäre Sexarbeit sind sehr miteinander verwoben, weil viele Menschen kommen hierher, haben keine Arbeitserlaubnis, müssen aber trotzdem, haben vielleicht eine Sprachbarriere oder ihre Bildungsabschlüsse werden nicht anerkannt oder. Und dann haben sie oft keine andere Möglichkeit, als vielleicht in die Sexarbeit zu gehen. Ja. Das ist dann auch eine pragmatische Entscheidung, eine Entscheidung, die diese Menschen treffen. Natürlich hätte ich auch gerne, dass die mehr Alternativen hätten. Deswegen kämpfe ich auch für einfachere Arbeitsrechte, bessere Bleiberechte, eine menschenwürdige Migration und eine bessere Integration. Ja. Aber es ist so jetzt. Und jetzt werden die mit dem nordischen Modell aus der Sexarbeit gerettet und dann geht's wieder zurück in die Heimat.
Ja.
Ja, weil gerade auch Menschen aus Drittstaaten, da sieht das Gesetz vor, wenn die dann gerettet sind, genau 3 Monate in Deutschland bleiben dürfen, solange sie nicht genügend Existenzmittel, eine Inlands- oder Auslandskrankenversicherung für Deutschland haben, also genug Geld oder eine andere Lohnarbeit. Und das haben diese Menschen nicht. Und dann dürfen die noch 3 Monate in Deutschland bleiben oder solange die Staatsanwaltschaft bis die Staatsanwaltschaft keine Zeugen mehr benötigt. Ja. Und dann geht es wieder genau in die Strukturen zurück, die sie hierher gebracht haben oder aus denen sie auch wegkommen wollten, warum sie nach Deutschland kommen wollten. Und es gibt auch ganz, ganz viele Menschen aus Rumänien, Bulgarien, wirtschaftlich schwächeren Ländern, die kommen nach Deutschland, um hier ein paar Wochen, ein paar Monate meistens in Laufhäusern oder auf dem Straßenstrich zu arbeiten und hier Geld zu verdienen, um dann wieder zurückzugehen und ihre Familie zu versorgen, beziehungsweise da dann mit dem Geld, das sie hier verdient haben, ein besseres Leben zu führen, wirtschaftlich gesehen. Das machen übrigens Deutsche in der Schweiz auch oder Menschen mit deutschem Pass in der Schweiz auch. Also viele, ich bin früher auch in die Schweiz gefahren, um da zu arbeiten, weil man da einfach saisonal gutes Geld verdienen kann. Dann gehe ich zurück und habe mehr verdient, als ich in Deutschland verdienen würde. Dieses dieses Wandern in dieser Arbeit, das gibt es auch in der Gastronomie oder so, ne? Ja. Aber das ist so, diese Wanderprostitution, Wandersexarbeit, die ist gang und gäbe. Mhm. Und auch diese Menschen sind dann natürlich, können dann in Deutschland nicht mehr arbeiten. Und so wie die CDU gerade ihre Migrationspolitik anpasst, passt das alles ziemlich gut zusammen. Mhm. Auch diese Aussage, dass Deutschland sei das Bordell Europas und wir werden hier überrannt von Prostituierten. Ja, das ist sehr, sehr fremdenfeindlich, diese Aussage.
Ja, man hört jetzt immer wieder solche Sprüche, nicht nur in Bezug auf Prostitution. Aber wenn ich das nordische Modell jetzt mal richtig verstehe, ist es A, mehr Aufwand, mehr Polizeieinsatz. Von Geld haben wir noch gar nicht gesprochen. Und wenn ich was mitbekommen habe, ist, glaube ich, das, dass wir kein Geld haben, oder?
Also das Ding ist, dass die CDU mit dem nordischen Modell, also dass die Personen, die das nordische Modell fordern, sagen, ja, dann gibt es Ausstiegshilfen für alle, dann gibt es Umorientierung für alle, auch Finanzierung für migrantische Personen und so weiter. Und dann muss ich doch echt sagen, woher sollen die denn, also wo fallen die dann vom Himmel, kriegt Herr Merz plötzlich einen Sozialen und sagt so, ja, bitte. Alle Personen, die unter Armut leiden, kriegen jetzt plötzlich die Hilfe, die sie brauchen. Also ich würde mir wünschen, dass Menschen Hilfe kriegen. Ja, aber wir sind von diesen Forderungen, wir sind davon sehr, sehr weit entfernt. Und die CDU, wenn sie das nordische Modell umsetzt, sie wird das nordische Modell umsetzen und sie wird die Menschen damit alleine lassen. Ja. Und so ist es auch in Schweden, so ist es auch in Frankreich. Wir leben immer noch im verdammten Kapitalismus. Ja, Menschen müssen überleben. Es wird immer schwieriger da draußen. Ja, jeder, der mal in einer prekären Lebenssituation war oder weiß, glaube ich, von was ich spreche. Jeder weiß, von was ich spreche, wie schwer es mittlerweile ist, nur zu überleben. Die Menschen müssen weiterarbeiten, solange sich die Strukturen nicht verändern. Und wenn wir wirklich was verändern wollen, wenn wir wirklich Menschen helfen wollen, die in prekärer Arbeit sind, damit meine ich jede prekäre Arbeit, also auch prekäre, unsichere Arbeit in der Reinigungsbranche, die Branche mit dem meisten Menschenhandel, Haushälterinnen- und Reinigungsbranche, die Gastronomie, so viele Branchen, wo Menschen echt in ausbeuterischen Verhältnissen arbeiten, in so prekären Verhältnissen arbeiten, wirklich von der Hand in den Mund leben. Ja, und wir müssen was Strukturelles machen. Wir müssen was gegen Armut machen. Wir müssen menschenwürdige Migrationsgesetze einführen. Wir brauchen einfach richtige Sozialpolitik, echte Sozialpolitik. Und vor allem brauchen wir für die Menschen, die in diesen Arbeiten sind, wirkliche Arbeitsrechte, sodass die richtige Handhabe haben, sodass Menschen wirkliche Alternativen haben und Nein sagen können, wenn sie Nein sagen wollen. Aber mit diesem Gesetz wird das nicht, mit der Teilkriminalisierung wird das nicht passieren. Zoll und Polizei ist kein Schutz für marginalisierte Gruppen. Ja. Und hier hören viele linke Personen zu.
Ja.
Das sollte doch jede Person, die irgendwie in der linken Politik ist oder in den linken Bewegungen klar sein, dass die Mehrfinanzierung von Polizei und Zoll nicht dazu führt, dass es marginalisierten Gruppen besser geht. Darauf möchte ich mich gerne mit den Menschen einigen.
Ja.
Das sollte doch eigentlich jeder verstehen.
Das sollten eigentlich alle verstehen, aber die Wahrheit ist leider eine andere. Oder zumindest bei dem, der das Sagen hier in Deutschland hat. Und da fängt das Problem ja halt schon wieder leider an. Ne?
Ja, und ich finde es total heftig, weil es auch in linken Kreisen mittlerweile zu diesem Strafrechtsfeminismus tendiert, der für mich einfach nur ein sehr, sehr privilegierter Blick auf die Sache ist. Ja, weil klar, wenn du privilegiert genug bist, abgesichert genug bist und dann kannst du auch erstmal Lebensrealitäten vielleicht gar nicht verstehen, die so in der Sexarbeit oder in der Prostitution sind. Und vielleicht denkst du auch tatsächlich, dass Polizei und Zoll da strukturelle Besserung herbeiführen können. Ja. Ich denke das nicht.
Ich denke das so ähnlich wie du. Also
Ja.
Wenn Was würdest du dir wünschen, wenn jetzt Menschen hier zugehört haben, von dem Thema gar keine Ahnung gehabt haben und vielleicht nach diesem Gespräch jetzt anders sehen oder besser verstehen? Was wäre das?
Also ich würde mir wünschen, dass die Menschen verstehen, dass es kein einfaches Thema ist, das man einfach so moralisieren kann, sondern dass hinter Sexarbeit und Prostitution einfach so viele Lebensrealitäten stehen, dass es so viele verschiedene Formen gibt, dass es einfach ein massiv komplexes Thema ist, über das man sich mal, wenn man darüber reden will, wirklich informieren sollte. Und dafür kann man sich auch gerne unsere Homepage von den Linken für Selbstbestimmung angucken. Da sind auch unsere ganzen Forderungen drauf, von denen und auch die Forderungen nach der Umsetzung der Istanbul-Konvention. Weil würde ich auch gerne noch sagen, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Natürlich haben wir sexualisierte Gewalt und ausbeuterische Verhältnisse in der Sexarbeit. Und in der Prostitution, aber diese sexualisierte Gewalt passiert nicht im luftleeren Raum. Ja, also nicht, das ist keine inhärente Sache der Sexarbeit oder Prostitution, sondern sexualisierte Gewalt ist ein strukturelles Problem in unserer Gesellschaft. Ja, und um Sexarbeitenden, die sexualisierte Gewalt erleben, zu helfen, müssen wir eben auch an das allgemein gesellschaftliche Problem ran und die Strukturen verändern. Und dafür wäre die Umsetzung der Istanbul-Konvention massiv wichtig.
Ja. Wow. Liebe Anne, das waren meine Fragen an dich. Ich habe ein super Gespräch gehabt. Ich bin froh, dich kennengelernt zu haben. Und ich hoffe, du hast trotz des Themas doch ein bisschen Spaß hier bei mir gehabt.
Ja, voll. Danke fürs Zuhören und danke für die Möglichkeit, hier gehört zu werden auch mal.
Ja, auf jeden Fall. Ihr müsst Anne Bonny auf jeden Fall auf Instagram folgen. Da ist sie sehr aktiv, haut immer ganz tolle Videos raus. Verlinke ich schon mal in die Shownotes. Eure Homepage tue ich auch nochmal mit in die Shownotes rein. Da könnt ihr euch mal schlau machen über das ganze Thema. Das soll es von uns gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleibt bei neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke.
Fragen an. Der Interview-Podcast mit Frank Göbel.